Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Big G und ich schon wieder am Start. Big G, ganz viele Spiele am Wochenende. Aber lass uns mit dem Wichtigsten starten. Unterführung gegen Rottweil.
Absolut, ja, genau. Überraschungssieg. Ich habe es ja schon geschrieben, sage ich mal so. Wer hätte es gedacht, dass Rottweil, der ungeschlagene Zweitliga-Primus, nach Unterföhring kommt und da knapp verliert, sage ich mal so. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich die stärkste 15, die in Unterföhring aufgelaufen ist, seitdem ich da bin, und einige sagen seit überhaupt, weil halt alle Leute schon entweder lange dabei sind, überhaupt schon lange dabei sind beim Rugby. Und es war vollkommen anders als in Neckarsulm, als man noch vor ein paar Wochen dahin gefahren ist und eigentlich richtig schlecht gespielt hat und auch zu Recht hoch verloren hat. Ja, alle, jetzt waren wirklich mal alle da, alle waren hochmotiviert, keiner war verletzt. Man hatte sogar 22, 23 Spieler und es haben es Leute sogar nicht in diese 22, 23 reingeschafft.
Aber du schon.
Ich schon. Ich wurde geschiftet auf Loosehead Prop anstatt Tighthead. Das war ein bisschen komisch, nach 5, 6 Jahren das erstmal wieder Loosehead Prop zu spielen. Gibt Leute, die sagen, da gibt es doch gar keinen Unterschied. Das sind auch meistens die Leute, die noch nie die beiden Positionen gespielt haben, glaube ich. Für mich gab es schon einen Unterschied. Aber ja, wir haben halt einen Spanier gerade dabei. Der hat auch mal Prop in der ersten Liga in Spanien gespielt. Und der ist schon gut auf Tighthead Prop. Das muss man schon sagen. Ja, war ein hartes Spiel, ne? Also der Platz in Unterführung ist recht schmal, wie du ja auch weißt jetzt, nachdem du mal da warst im Training. Das heißt, es gibt nicht so viel Platz auf den Außen. Und von Anfang an wurde schon von beiden Seiten zum Goal gekickt bei Penalty Goals anstatt zur Gasse. Und Rottweiler hatte da den schlechteren Start mit den, die ersten beiden Penalties, glaube ich, verpasst. Und dann haben wir die ersten 2-3, glaube ich, rübergebracht und dann stand es halt schon 9-0. Genau, und dann gab es nur jeweils einen Versuch auf jeder Seite. Und der Rest des Spiels war eher von viel Kontakt und viel Rucks und viel Breakdowns bestimmt. Und ich glaube, auch beide Mannschaften haben ein bisschen zu viel zum Ref zurückgeredet.
Ja.
Der war schon sehr genervt, hat das auch gesagt am Ende sogar. Und also selten gibt's Penalty Reverses für Backchat, ne? Also wenn wir eigentlich den Penalty haben und dann sagt noch jemand was und dann sagt er, okay, ich drehe den Penalty jetzt um, weil ihr redet halt zu viel, ne? Das ist halt schon ein krasses Zeichen dafür, dass man das war unter Führung der Fehler, dass man die Schnauze halten sollte. Ja, ansonsten ein hartes Spiel, mir tut halt alles weh natürlich. Ne?
19-11 geht es halt aus, das macht auf jeden Fall die Tabelle bei euch ein bisschen spannender. Ich glaube, Stuchter freuen sich wahrscheinlich am meisten drüber.
Stuchter und auch MFT, denke ich, ich denke mal, es waren viele überrascht, oder beziehungsweise alle und beide. Also jetzt ist es oben eng, ne? Stuchter 24, Rottweil 24, MFC 21 Punkte. Genau, das heißt, oben ist es wieder ein bisschen offener, was die Ligaspitze angeht.
Naja, okay, jetzt geht es halt noch. Wie viel schon mal noch quasi einen ganzen Spieltag legt noch vor.
Genau.
Beziehungsweise München RFC hat noch 2 Spieltage quasi vor sich. Also bis zum Winterpause, sag ich mal, wären wir auch nicht viel schlauer. Ich glaube, alle Mannschaften werden da auf jeden Fall noch mal Punkte mitnehmen, weil Rottweil gegen Augsburg scheinbar deutlich sein wird. München wahrscheinlich gegen Neckarsulm wahrscheinlich auch einseitig. Und Stuchter HTV, weiß nicht, normalerweise HTV besser eingeschätzt, aber vielleicht dieses Jahr nicht so im Topform.
Im Hinspiel hat Stuchter da gewonnen, 20:39, ja. Man sagt, dass die Auswärtsmannschaft eigentlich immer den Nachteil hat, ein paar weniger Leute dabei hat.
Ja.
Ja, weiß nicht, ob es so eindeutig wird, aber ich würde da auch tippen, dass Stuchter
dann eher der Favorit ist. Dann bis zum Winterpause, sagen wir, dann wird es halt auf jeden Fall mit den 3 Mannschaften oben nicht dabei. Wie sieht es aus bei euch für Unterführung? Also ich meine, Mitteltabelle, also was ist eure Hoffnung oder was ist euer Konzept oder was ist euer
Also bevor Corona bevor durch Corona alles abgebrochen wurde, standen wir auf dem letzten Platz und es war überhaupt fraglich, ob wir damals die Liga halten. Und jetzt sind wir natürlich als absoluter Underdog gestartet. Erstes Spiel gegen Nürnberg verloren, zu Hause, recht schlecht auch. Also es wäre der Wahnsinn, wenn man Vierter wird schon, ne? Also Vierter von acht, sage ich mal so, am Ende der also ein guter Mittelfeldplatz ist jetzt auf jeden Fall drin, muss man ja schon sagen. Haben die Leute auch am Wochenende gesagt, dass die Erwartungen jetzt etwas höher sind. Aber es hängt, also ich meine, man kann dann wieder auswärts irgendwo hinfahren und dann kriegt man wieder nur so gerade 15 Leute zusammen und dann wird es halt recht schwer, ne? Dann wird es bei jedem recht schwer, würde ich sagen. Egal ob Nürnberg, Augsburg, Heidelberg oder Neckarsulm. Also.
Ja.
Genau, dann, Konsistenz.
Dann lass uns mal ein bisschen für mich eher zu Hause schauen. Also die Nachrichten aus der Bundesliga Nordost ist auf jeden Fall, dass die Berliner Grizzlies jetzt quasi aus der Liga rausgeschmissen worden sind.
Wie wird denn das gewertet? Das weiß ich gar nicht.
Alle deren Spieler werden halt quasi durchgestrichen, also als ob die halt überhaupt gar nicht mitgemacht hätten. Also das heißt auch, die Spieler, die vergangen sind, werden halt durchgestrichen komplett und gewertet als null, als sie gar nicht in der Liga wären. Das heißt, dass es quasi dann nur 7 Mannschaften gibt mit Hannover 78, Germania List, RK 03, BRC, Hamburg RC, Leipzig und Düren quasi.
Und, das ist natürlich eigentlich schlecht. Schlecht, weiß ich nicht. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick als Berliner, oder? Das Einzige, was ich weiß, ist das, was auch bei Total Rugby stand. Irgendein Typ hat da Kohle reingepumpt, was ja erstmal nicht verkehrt ist. Leute wurden eingeflogen und dann wieder ausgeflogen für die Spiele. Aber das ist jetzt auch nur meine subjektive Wahrnehmung, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Mehr weiß ich halt gar nicht.
Naja, es war immer so, also grundsätzlich war es immer so Willkommen Gießen, dass es quasi eine andere Mannschaft gibt. Also ich habe auch selber gegen Grizzlies gespielt, wo die quasi auf dem Weg nach oben waren. War immer jedes Jahr so eine zusammengewürfelte Mannschaft. Wie du halt sagst, war es halt oft, dass Leute tatsächlich eingeflogen waren, hat manchmal für die Spieltage ganz am Anfang, die hatten auch Spielgemeinschaften gebildet, glaube ich, am Anfang mit Potsdam teilweise. Da eine größere Kritik an denen über die Jahre waren quasi deren mangelnde Jugendarbeit, also beziehungsweise, dass es quasi nicht das ganze Konzept hat aufgeht. Also ein Verein ist halt eine tolle Sache, aber die hatten sich natürlich spezialisiert auf die erste Herrenmannschaft. Das, was du auch berichtet hast, ist relativ bekannt natürlich. Was ich auch so mitbekommen habe durch Freunde und Connections quasi letzten Endes, dass der komplette Struktur intern gefehlt hat. Das ist sehr, viele Leute da unzufrieden waren letzten Endes, wie mit den Leuten umgegangen war und dass es oft dafür so eine schlechte Stimmung gesorgt hatte. Ich glaube, die Jungs an sich, die Spieler an sich haben das besser quasi rausgemacht, aber natürlich mit Trainer, Coaches, das ganze Team drumherum habe ich mitbekommen, dass es nicht so die beste Stimmung halt gab und wahrscheinlich halt nicht so der beste Umfeld war, um das zu entwickeln. Und ich glaube, längerfristig hat so ein Konzept gefehlt. Also ich weiß halt nicht, ob es die werden hat, soweit ich mitbekommen habe, jetzt natürlich so einen Abstieg haben und dann wieder quasi theoretisch unten anfangen müssen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das tatsächlich dann machbar ist, beziehungsweise wie der längerfristige Plan ist. Vielleicht können wir halt für die nächsten Wochen uns ein bisschen auf die Recherche geben und mit ein, zwei Leuten sprechen. Aber wie gesagt, das ist, was ich halt mitbekommen habe von Leuten, die da Coaching waren oder mitgemacht haben oder mitgespielt haben.
Ja, also das war
traurig grundsätzlich, weil es gab halt mal Spiele, kann ich mich erinnern, vor 2, 3 Jahren gegen, also meine Art der Mannschaft RK, wo es halt ganz hart zur Sache ging, auf jeden Fall relativ körperlich betonte Spiele, aber irgendwie, dass es auf dem Level war, dass man sagte, okay, das hat noch ein bisschen Konkurrenz in der Liga, neben die 3 Favoriten oder 4 Favoriten kam halt noch was Neues dazu und das war ja eigentlich eine gute Sache.
Konkurrenz belebt das Geschäft, ja.
Ja, das war aber irgendwie da ein bisschen abgebrochen. Ich glaube, durch Corona und alles, dass es auch viel schwieriger war, Leuten da hierher zu holen dafür. Ja, werden wir mal sehen, wie die Story halt weitergeht auf jeden Fall.
Okay, ja.
Genau, aber im Grunde genommen führt halt quasi Hannover 78 in der Tabelle und wahrscheinlich ohne große Überraschung wird es auch so, vielleicht in der Winterpause so gehen, aber die haben auch so ein verlegtes Spiel gegen Germania List, also vielleicht wird das auch eine enge Sache, man weiß ja nicht. List hat quasi am Wochenende gegen BRC in Hannover gewonnen, also macht es auf jeden Fall wieder spannend. Aber es gab noch ein, zwei andere Spiele am Wochenende, vielleicht wo noch mehr Leute das zumindest im Fernseher gesehen hatten. Wo wollen wir halt anfangen? Die ganzen Autumn Internationals werden jetzt gerade ein bisschen ernster. Ich sage mal, müssen wir halt wenig über Italien, Neuseeland sagen.
Ja.
Und wenig über England, Tonga hat sagen, aber die besten Spiele waren auf jeden Fall Wales, Südafrika, Frankreich, Argentinien und wahrscheinlich die erste Halbzeit Irland, Japan, falls die Leute das
gesehen. Ja, fangen wir, ich habe jetzt nicht alles voll gesehen, aber natürlich Bits and Pieces und Highlights und manche Spiele schon voll gesehen. Erstmal muss ich sagen, ich bin der Tippgott schlechthin, weil ich fast alle Spiele richtig gehabt habe, außer Rumänien gegen Uruguay. Da habe ich komischerweise auf Uruguay getippt und jetzt so im Nachhinein dachte ich mir, fuck, das war komplett falsch. Aber ansonsten habe ich alle Sieger richtig getippt, des Spieltags. Selbst Portugal gegen Kanada hatte ich richtig. Nice. Ich habe aber Irland gegen Japan, Irland 8 Punkte plus getippt, was, wie sich herausgestellt hat, vollkommen falsch war. Japan hat noch gegen Australien knapp verloren und ich dachte mal, wir haben sie alle stärker eingeschätzt.
Ja.
Also ich zumindest, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, also das Spiel habe ich in voller Länge gesehen. Ich habe auch vergessen zu erwähnen, das Sonntagsspiel Schottland-Australien, kommen wir gleich dazu. Aber genau, fangen wir mit Irland-Japan an. Ja, Japan haben wir stärker eingeschätzt. Ich glaube mal, dass Irland einfach mal den richtigen Taktik gegen Japan verwendet hat. Zum ersten Mal seit sehr, sehr viele Jahren, also die ganzen Joe Smith-Jahren hat nicht, wurde hat das Offload-Spiel bevorzugt. Und das ist irgendwas, womit die japanische Verteidigung gar nicht klar kam. Wir haben im Angriff wenig von Japan gesehen. Diese eine 5 Punkte, die die geholt haben, war schön ausgearbeitet, aber ansonsten kaum was im Angriff gesehen. Aber was ich halt mitgenommen habe, in der ersten Halbzeit hat Irland Japan überrascht mit dieser Offload-Taktik, quasi letzten Endes, dass sie halt überhaupt die Offloads spielen. Und es sah aus so wie ein bisschen so wie Super Rugby oder wie Neuseeland spielt, dass das Ball immer am Leben gehalten wurde oder Frankreich vom Wochenende zum Beispiel. Und da kam einfach Irland relativ gut durch und Japan kam gar nicht immer klar. Also man kann halt so ein paar von den Versuchen sehen. Andrew Conway hatte 3 Versuche gelegt. Eine davon kann man von links nach rechts komplett verfolgen, ein Durchbruch, dann Offload, 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 nochmal schnell ausarbeiten und perfekte Scrubber-Kick. Also es war irgendwie so eine Kabinettstückchen, Vorauswahl von den ganzen Jungs. Also das war wirklich, wo sie sich sehr gut präsentiert hatten. Und man hat gesehen, dass es als System funktioniert. Ja, Japan war vielleicht nicht in Topform, aber trotzdem haben wir gesehen, dass die irischen Jungs im Sturm und im Hintermannschaft in der Lage sind, so ein Spiel zu spielen, was ich seit Jahren halt irgendwie ein bisschen bezweifelt habe. Und das ist halt irgendwas, ich weiß nicht, ob man so auch gegen Neuseeland spielen kann, so dieses Jouer-Jouer-Style, aber auf jeden Fall weiß man, dass es halt drin ist. Und das war ja positiv und man hat ja viele Leute gesehen, also Jack Conan wurde Spieler des Tages nominiert, aber man hat von Saxon zum Beispiel ein tolles Spiel sehen können, von Tyke Furlong, Andrew Porter zum Beispiel, das waren halt wirklich sehr, sehr starke Leistungen von Jungs und ich war sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Besonders also die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit hat stark geregnet und ein bisschen die Luft ein bisschen raus. Aber erste Halbzeit kann man auf jeden Fall in voller Länge anschauen und da sieht man auf jeden Fall sehr viele schöne Sachen.
Du hast es kurz schon angesprochen. Ich möchte es auch eigentlich sagen, nächste Woche kommt Neuseeland. Jetzt ist die Frage, kann man genauso spielen? Rugby Pass hat schon getitelt. Irland kann der Stolperstein und der wahre Test für die All Blacks werden und nicht Frankreich. Weil die All Blacks spielen jetzt am nächsten Samstag in Irland und dann danach das Wochenende in Frankreich. Und wenn Rugby Pass jetzt schon die Iren so hoch redet, wie fühlt sich das an?
Warte. Also ich habe das Italien-Neuseeland-Spiel gar nicht angeschaut, muss ich mal zugeben.
Ja.
Was ich aber von Neuseeland mitbekommen habe im Rugby Championship oder in der Südhemisphäre grundsätzlich, ich wage zu sagen, dass diese Neuseeland-Mannschaft nicht so die beste Ausführung von der neuseeländischen Mannschaft ist, die wir jemals gesehen haben. Ich glaube, dass bei denen das, also ich sage mal, die haben so ein First-World-Problem, dass sie hat extrem viele gute Leute haben, aber bei mir scheint es so, dass sie noch nicht, denen ist es noch nicht gelungen, den richtige Aufstellung zusammenzukriegen. Das ist immer noch so ein bisschen die Frage, so wer steht auf 10, wie ist der Innenpaar, wie ist die dritte Reihe? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die selber wissen, was deren beste Mannschaft ist und ob die als 15 zusammen ausgelaufen sind, also als Team oder als 23. Und deshalb ist es ein bisschen und ich meine, in der Vergangenheit war es immer so, dass Irland extrem viel Angst hatte, gegen Neuseeland zu spielen, weil sie nie gegen den gewonnen haben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert.
Ja.
Irland ist zu Hause, Sorte hat ausverkauft sein. Ich glaube, hat Neuseeland das nicht in der beste Ausführung, den wir jemals gesehen haben. Aber trotzdem, natürlich, also Neuseeland konnte halt locker gewinnen gegen Irland. Das kann halt absolut anders rausgehen. Ich glaube halt nur, dass Irland durfte halt keine Angst haben vor dem Spiel. Und Neuseeland kommt halt nicht gut vorbereitet rein, sage ich mal so. Also die beiden Spiele, die sie jetzt zuletzt haben, waren eher so Trainingsspiele für die.
Ja, ja. Wales war kein wirklicher mit der Mannschaft, war genau. Wales kein wirklicher Test.
Und die Intensität, sage ich mal, von so einem Australien- oder Südafrika-Spiel, das ist ein bisschen etwas länger her, aber so. Ich weiß halt nicht, das Einzige, was hat dann gegen Irland spricht, dass sie auch nicht so lange zusammen sind. Aber so die 15 ist eher, sage ich mal, nicht in Stein gemeißelt, aber es wird halt nicht viel gewechselt. Also die 15 sind schon öfter als 15 zusammen ausgelaufen, würde ich mal sagen, auf dem Platz. Und ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein bisschen gesettelte Mannschaft. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was für eine Neuseeland 15 hat, auf dem Platz steht dann am Wochenende. Wurde aber trotzdem, ja, das Wagen zu tippen, dass Irland gewinnt.
Okay, stark, Donnel. Das, ja, ich weiß es auch noch nicht, was ich tippen werde. Gut. Dann, was ist am Samstag noch passiert? England, Tonga 69-3, ja. Brauchen wir nicht viel zu bedrückt reden. Italien, Neuseeland 9-7. 40, ja, ich habe es mir jetzt auch nicht in Gänze angeguckt. Was mir bei England Tonga, was ich gesehen habe, ist, dass halt die Härte von Tonga ein bisschen gefehlt hat und dass da England sogar Tonga, ich will nicht sagen überrollt hat, aber ich meine, wenn Tonga für irgendwas bekannt ist, dann halt für wahrscheinlich krachende Tackles und Verteidigung und Physical Work. Und das zumindest, was ich davon gesehen habe vom Spiel, hat so ein bisschen gefehlt. Und das ist eigentlich eine der Stärken der Mannschaft. Naja.
Was wir halt gesehen haben, dass ein, zwei neue Leute in der Mannschaft da reingekommen sind. Wie gesagt, so ein Test gegen Tonga, die mehrere gelbe Karten bekommen haben.
Und eine rote, glaube ich.
Genau. Und das hilft deren Progress halt nicht so viel. Owen Farrell war positiv getestet für Corona und dann irgendwie so kurz vorm Spiel dann hätten die eigentlich sagen können, dass es doch ein False Positive war und er ist wieder quasi in der Squad hat eingeladen worden, also wird hat quasi für nächste Woche zur Verfügung stellen, hoffentlich. Marcus Smith hat sich gut präsentiert. Ich glaube grundsätzlich, dass England hat ein, zwei Leute die Chance gegeben haben auf dem Level, das finde ich halt gut. Wie du halt aber gesagt hast, das war halt nicht so ein passender Gegner, also auch wenn die zu 15 waren, Tonga, da ist extrem schwierig. Also ich frage mich, was so solche Spielen, was das sein soll. Aber andererseits, ich glaube, das ist halt so ein bisschen so ein Payday für die Tonga Union ist letzten Endes.
Und ja, für die Union, aber nicht für die Spieler, glaube ich.
Nicht für die Spieler, genau. Kommen wir gleich zu den anderen Spielen, aber machen wir kurz eine Pause und dann sehen wir uns gleich in Teil 2. Also bis gleich bei
Vorpass.
Herzlich willkommen zurück zur Teil 2. Wales gegen Südafrika, Big G. Das war ein relativ gutes Spiel, würde ich mal sagen. 18-23 jetzt aus Südafrika. Am Ende glaube ich mal, dass Südafrika mit deren Stärke, dass sie ein bisschen länger zusammengespielt haben, jetzt über die letzten Wochen, hat sich ausgezählt und Wales vielleicht an ein, zwei Positionen die Jungs gefehlt haben, besonders auf der dritten Reihe zum Beispiel, war ganz stark geschwächt von Verletzungen beziehungsweise.
Genau, ich glaube, da waren so viele Leute draußen bei Wales, plus auch Alan Wynne-Jones, noch verletzt von der Woche davor. Wales hat auch keinen Versuch gelegt. Ich meine, die 18 Punkte sind nur durch Straftritte durch Dan Bigger zustande gekommen. Und wie du schon sagst, ich glaube, die Stürmer haben hier den Unterschied gegeben und auch die Bank. Und was man auch daran sieht, dass ja der eingewechselte Malcolm Marx auch den einzigen Versuch gelegt hat, der eigentlich auch das Spiel dann, also das war der defining Moment im Spiel, würde ich sagen. Plus noch, ich glaube, hat nicht Morney Stane auch noch so einen ultra langen, war das diese Woche oder? War das in dem Spiel, als er so ein Penalty gekickt hat?
Franz Stane, ja.
Ja, Franz Stane. Oh, Morney Stane, Franz Stane. Oh Gott, das ist so schwierig. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Wales so, ich meine, mit den Leuten, die halt nicht dabei waren, ob die so enttäuscht sind. Ich meine, die haben halt nur knapp verloren, in Anführungszeichen. Es war halt schon mal um einiges besser eine Leistungssteigerung als noch gegen Neuseeland. Ja? Ich meine, es waren auch einige Leute wieder zurück, die Leute, die sonst immer in England waren.
Ja, genau.
Lewis Rees-Sammet, Bigger und noch ein dritter, glaube ich. Und auch, muss man sagen, Alice Jenkins kam zurück. Backrower von Wales, der, glaube ich, vor 26 Monaten sich verletzt hat beim Spiel 2018 von Wales gegen Südafrika. Von Cardiff, der jetzt auch wieder zurück ist und 3 Jahre nicht gespielt hat, sage ich mal so.
Ja.
Ja, achso, und ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Pitch Invader.
Ja, das haben alle mitbekommen, auf jeden Fall. Achso. Ich glaube, sogar Liam Williams hat es mitbekommen, auf jeden Fall.
Ja, hast du gesehen, was mit dem passiert ist, als er abgeführt wurde?
Ja.
Ich glaube, der hat jedes Bier abbekommen, was die Leute da unten in der Hand hatten, oder?
Ja, ist relativ enttäuschend. Ich hatte mal einen Podcast gehört, Rugbyport, das ist mit Jim Hamilton, Andy Good. Und die hatten eigentlich diesen Pitch-Invader-Typ, der das quasi fast als Beruf sieht, der es bei Neuseeland gemacht hat und auch beim Cricket gemacht hat. Die hatten sogar im Pod und das fanden sie irgendwie ganz lustig und ganz cool. Hm. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, das ist halt nicht so geil, das so öffentlich zu unterstützen.
Ja.
Und dann jetzt in der Woche, ich bin mal gespannt, der Import ist normalerweise Montag raus, also Dienstag früh vielleicht anhören, was sie dazu zu sagen haben, weil eigentlich deren Art und Weise damit umzugehen war eher so fördernd für sowas, was ich halt nicht so gut finde. Ich glaube mal, dass es halt nicht zum, also so oder so nicht zum Versuch geführt hätte, aber es ist grundsätzlich eine schreckliche Sache einfach.
Ja, also ich. Ne, also ich bin, glaube ich, also bei sowas jetzt auch mehr genervt. Ich weiß nicht, früher, man kennt es ja auch vom Fußball oder so. Ich weiß nicht, also ja, ich stimme dir da, also auch wenn ich dir ungern zustimme, aber da stimme ich dir wirklich zu. Und wenn man die Typen halt noch einlädt, selbst wenn es jetzt dieser andere ist, der sich immer einfach nur zum Anpfiff, zu den Nationalhymnen irgendwo hinstellt, ne? Wie du sagst, wenn man den einlädt und das halt hochjubelt oder so, dann fördert man es halt schon dadurch. Und stell dir mal vor, dass sowas passiert jetzt jedes Spiel oder so, zweimal. Halt,
ja,
wie
ja.
Ultra nervig wäre das oder so. Wenn das einmal in irgendeinem unwichtigen Spiel passiert, wo es keine Sau interessiert und nur alle 10 Jahre, pff, ja, so what, dann würde ich darüber schmunzeln, ne? Aber stell dir vor, Halbfinale, Viertelfinale, Irland, Neuseeland, Irland ist am Gewinnen und kann vielleicht einen Versuch legen und dann läuft halt, passiert genau das Gleiche. Wie würdest du dich da als Ire fühlen?
Nicht happy.
Ja, genau. Ja, aber wie du sagst, mal schauen, ob die Jungs im Pott das diesmal erwähnen und wie sie dazu dann stehen.
Ja. Noch ein Spiel gab es halt Frankreich gegen Argentinien. Wahrscheinlich so ein sehr schön anzusehendes Spiel. Ja, also wie fandest du das 29-20 geht's aus für Frankreich gegen Argentinien? Meines Erachtens, Argentinien hätte vielleicht jemand haben müssen, der noch besser kickt und dann wäre es noch ein bisschen enger gewesen, aber erzähl du.
Argentinien hat, ich weiß es jetzt nicht, 7 oder 9 Wechsel gemacht vom letzten Spiel. Wo haben die denn nochmal gespielt? Vor ein paar Rugby Championship. Genau, das war ja relativ enttäuschend für die. Das heißt, das war jetzt das erste Spiel für Argentinien und ich denke insgesamt, ich sehe das Spiel eher problematischer für Frankreich, weil ich glaube, die waren auch dann, irgendwann hat es einen größeren Abstand von den Punkten her und hätten das Spiel eigentlich klarer zumachen müssen und haben sich dann vielleicht ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Punktestand es war, aber haben sich da ein bisschen auf ihr Polster verlassen, was halt für Frankreich schlecht ist, weil man kann das gegen Argentinien vielleicht machen in ihrem ersten Spiel, seit der Rugby Championship oder so, aber wenn die halt mal wieder in den Six Nations spielen oder vielleicht dann auch gegen Neuseeland, dann kann man sich sowas nicht erlauben, auf den Punkten ausruhen, sag ich mal so. Und generell irgendwelche, wie soll man sagen, unkonzentriert halten im Spiel, sag ich mal so. Mein erster Versuch, was war da von Argentinien, war ein geblockter Kick. Zum Beispiel.
Ja, ja, also vom 22, ja, genau.
Also so ein bisschen, ne, vielleicht ein bisschen zu sehr laissez-faire, sag ich mal so. Ich meine, es war schön anzusehen, aber jetzt kommt, wer kommt denn als nächstes für Frankreich? Achso, jetzt spielen sie, glaube ich, zu Hause gegen Georgien. Naja, gut. Aber der eigentliche Test wird ja Frankreich gegen Neuseeland. Und da bin ich eigentlich der Meinung, das wird vielleicht ein spannendes, hochkarätiges Spiel, aber ich glaube, Neuseeland wird das zum Beispiel, also wenn sich da jetzt nichts ändert, wird Neuseeland das in den letzten 20 Minuten wieder entscheiden für sich. Egal, mit welcher Start 15 Neuseeland da auflaufen wird. Also ich weiß nicht, Frankreich ist halt immer noch so ein bisschen super viel Potenzial oder so, aber es fehlt immer noch die Konsistenz.
Klar, aber was man wirklich sagen muss, ist, also ich bin immer ziemlich begeistert davon, wenn Mannschaften wirklich so eine 23 aufstellen kann, plus dann, also ich meine, du kannst wahrscheinlich nochmal 15 Namen hat erwähnen, die noch nicht da waren oder vielleicht nicht nominiert waren oder was auch immer, also die haben eine unfassbare Stärke und die durchschnittliche Alter ist von denen, also ich meine, die haben einen Plan für die Weltmeisterschaft aufzubauen, zwischendurch nehmen die halt alles mit, was halt geht letzten Endes, aber die Kadertiefe, was sie da haben, ist einfach beneidenswert. Also natürlich haben die mit einer professionellen Liga mit so vielen Mannschaften, aber das hat ja England auch. Aber ich finde halt einfach wirklich beneidenswert, wie viele Leute die da nominieren können, beziehungsweise wie viele Leute die noch zu Hause lassen dürfen.
Ja, ja, Donald, das ist beeindruckend. Aber was zählt, ist am Ende auf dem Platz, ne?
Ja, aber die bauen halt für was anderes auf, ne? Also es ist einfach so ein anderes Konzept zu sagen, vielleicht diese Autumn Internationals ist eine gute Gelegenheit, einfach ein, zwei andere Kombinationen zu probieren, ein, zwei andere Leute zu nominieren. Und Irland zum Beispiel, ich sehe das komplett anders. Irland nominiert sein absolut stärkste 15, stärkste 23 für jetzt wahrscheinlich jedes Spiel. Also ja, also gegen Japan und gegen Neuseeland wird die absolute stärkste 15, 23 nominiert werden. Und da bis zur Weltmeisterschaft, was war das vorher, irgendwie noch 20 Spiele oder so, 20 Nationalmannschaftsspiele,
ja,
irgendwie. Und Irland hat ja auf einige Positionen vielleicht Fragezeichen, wie es halt längerfristig sein wird. Und das hat Frankreich hat nicht. Also zum Beispiel haben Jalibert auf 10 oder Intermac, also beide, die hat jetzt 10 und 12 gespielt haben. Plus Carbonell zum Beispiel, die haben 3 Top-10er, die da sind und das kann man nicht über Irland sagen und die haben, wenn die Intermac auf 12 stellen können, die haben genauso viele Jungs, die auf 12 und 13 spielen können, die quasi in Reserve sind und nicht mal nominiert waren. Ja, also das ist beneidenswert. Das wollte ich ja nur erwähnen.
Ja, aber meinst du nicht, wo du gerade drüber redest, ich meine, da muss man dann auch schon, ne, wer ist die ganz klare Start 10 und die ganz klare Start 15, ne? Auch für andere Positionen gilt das. Und ja, jetzt, und du hast es ja auch selber gesagt, es sind nur noch x Anzahl an Spielen, ne? Also dann muss
ja,
man.
Ja, aber der Konkurrenz ist halt ja da, also die Konkurrenz ist sehr stark da, also, und der, sag ich mal, der Abstieg von Person A zu Person B, es hat nicht also Welten okay. auseinander. Und das ist ja. bei Irland halt, also nur als Beispiel, nicht so der Fall. In England ist auch so ein bisschen, sage ich mal, Problemstelle, ist vielleicht zu weit, aber irgendwie noch so ein Fragezeichen offen auf 10 zum Beispiel oder 10, 12, 13 ist immer noch so ein bisschen Fragezeichen, obwohl zum Beispiel meines Erachtens Henry Slade auf jeden Fall seinen Namen hat auf die 13-Position in Stein gemeistert, hatte nach dem Wochenende besonders mit seinen ja, unglaublichen Pass- und Laufstärkespiel, hat sogar zum Goal gekickt. Also, das ist jemand, oder wenn solange Tuilagi fit bleibt, aber das ist halt gut, dass man halt da die Spieler ja. hat, aber dass man noch zu ein, zwei andere Leute, weil zum Beispiel ein Tuilagi verletzungsanfällig ist. Also, man kann halt nicht eine ganze Mannschaft um ihn herumbauen oder Farrell zum Beispiel auch. Und ich finde es gut, andere Leute da eine Möglichkeit zu geben, weil wann sollten die sonst in der Nationalmannschaft spielen? Six Nations ist keine Zeit, um Experimente zu fahren, glaube ich mal. Außer du heißt Italien und spielst eine dritte Reihe auf Nummer 9. Aber vielleicht darüber genug geredet. Das letzte Spiel vom Wochenende war Schottland gegen Australien. Ich muss sagen, dass ich das als auf ein extrem schlechte Stream geschaut habe und es war sehr frustrierend, weil ich irgendwie kaum das Spiel im Flow genießen könnte, aber nichtsdestotrotz ein relativ spannendes Spiel, geht 15-13
ja.
für Schottland aus. Ich würde halt nicht sagen Überraschung, dass Schottland gewinnt, aber auf jeden Fall Favorit war eher Australien und ja, 15-13, enge Kiste.
Ja, Favorit Australien, es gibt ein bisschen Vorgeplänkel zu dem Spiel, muss man sagen, was auch mit der Start 15 von Australien zu tun hat. Das war jetzt auch Thema bei ein, zwei australischen Podcasts letzte Woche. Die meisten, wenn es mitbekommen haben, Quade Cooper und Samo Karevi haben an 10 und 12 gespielt. Jetzt die Spiele in der Rugby Championship, wo sie halt Südafrika geschlagen haben, 5-mal hintereinander gewonnen haben, auch in Japan. Und Quade Cooper und Samo Karevi haben aber Verträge in Japan. Und ja. deren Verträge gelten anscheinend nicht, überhaupt nicht für diese Autumn Internationals. Soll sogar so gewesen sein, dass Karevi irgendwie zufällig in Australien eigentlich war und dann gefragt wurde, hier willst du nicht mal wieder spielen oder so. Und die Kombination Cooper, Samo Karevi hat sich als super herausgestellt, sage ich mal so, gerade in den Spielen gegen Südafrika. Jetzt ist halt das Problem, dass halt, also es gibt so einen Leistungsdirektor im australischen Rugby und der soll irgendwas gesagt haben mit, ja, also wenn ihr euch, also Cooper und andere, wenn ihr euch jetzt nicht dafür entscheidet, wieder Super Rugby in Australien zu spielen, ist die Tür für euch immer geschlossen. Mhm. Und da gab es auch emotionale Instagram-Posts und. Ich glaube, der Typ, dieser Scott Morrison, der hat sich noch nicht dazu geäußert. Also es ist alles ein bisschen unklar und es hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack momentan gerade. Und genau, also Cooper raus, Karevi raus und deswegen habe ich das Spiel Schottland plus 3 Punkte getippt, womit ich halt einen Punkt nur daneben lag. Genau, es wurden zwar einige andere Leute wieder zurückgebracht, wie Curtly Beal wurde eingewechselt, dann ja. unser Freund Will Skelton wurde auch in der 50. Minute eingewechselt. James O'Connor war wieder zurück an 10, aber ich dachte mir halt schon so, erstmal spielen die halt auswärts, die müssen wieder viel reisen, kommst halt von Australien, musst nach Japan, spielst da, musst dann weiter nach Europa und das wirkt sich auch aus auf dich. Und dann hast du halt nicht die optimalen Leute vielleicht mit dabei, in Anführungszeichen, und diese ganze Diskussion, dass die Leute halt in Japan bleiben mussten. Das denke ich, war halt nicht ideal. Und gut, man muss jetzt sagen, eigentlich wäre es in der Halbzeit auch enger gewesen. 7-3 war der Halbzeitstand für Schottland, aber ein Versuch wurde nicht gegeben für Australien. Weil, wir haben drüber geredet, Alan Alatoa runtergegangen ist, Ruck gecleant hat und dabei leicht mit der Hand den anderen im Gesicht berührt hat.
Ja, sah nicht so leicht aus, aber ja, okay.
Ja, meinst du nicht? Also ich habe es mir mehrmals fandest, und du meinst aber, dass
Eye-Gouging danach war schlimm. Der Spieler ist ja, also es ist halt so eine Fehleinschätzung, man hat ja wenig, also Millisekunden, aber zum einen geht Alatoa, fliegt er halt so rein, also beide Beine irgendwie verlassen Boden, zum einen, zum anderen, der Spieler ist am Boden und stellt eigentlich keine Gefahr dar. das ist halt wahrscheinlich der falsche Clean. Also das ist, wie gesagt, diese Millisekunden, wo es halt nicht nötig ist, den zu cleanen, beziehungsweise zu warten und vielleicht zu sichern. Aber ich weiß halt nicht, es wurde halt, wie gesagt, ich hatte einen extrem schlechten Stream und es wurde halt nicht viel darüber geredet, beziehungsweise ich habe es verpasst, ob viel darüber geredet wurde und habe bisher wenig in den Medien darüber gelesen. Aber da war halt so von Xander Ferguson, dann hat sich da dann gestritten mit Hooper und hatte meines Erachtens seinen Finger relativ nah in den Augen von Hooper und auch die Bewegung, die da drin war. Und ich weiß halt nicht, ob viel darüber im Fernsehen geredet wurde. Wie gesagt, ich hatte nur so kurz diese eine Wiederholung, dann Stream hat abgebrochen. Das fand ich noch krasser, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay, das habe ich zum Beispiel, aber da gab es ja gar keine Karte.
Nee, es gab gar nichts dazu. Aber wenn man das Spiel in voller Länge schauen kann, einfach die Szene, dann gibt es halt die Wiederholung. Weil zum einen Hooper legt den Versuch letzten Endes, also lass uns dieses, also Alan Altor, sag mal, gelbe Karte wahrscheinlich verdient. Oder wollen wir weiter darüber diskutieren?
Ja, nee, mach weiter.
Nee, also da sagen wir, gelb war okay oder zu wenig oder zu viel.
Ja, gelb war wahrscheinlich okay.
Genau. Okay, dann ging es halt weiter. Hooper rutscht halt so ein bisschen rein und macht in eine Bewegung, den Arm rauslegt im Versuch. War ein bisschen die Frage, ob er gekrabbelt ist oder ob er schon irgendwo Double Movement hatte. Legt halt ein paar Sauber ab und dann geht so ein Gerangel halt so los. Und da wirklich, da muss man halt dann schauen, was dann da passiert ist. Und der Schiedsrichter hat es gar nicht angeschaut, meines Erachtens. Und ich finde, es hat, man muss halt sehen, dass sein Hand in dem Gesicht war, finde ich halt relativ unnötig, aber man muss halt dann genauer schauen, seine Bewegung, also mit dem Finger und was für eine Bewegung das halt macht. Und das gehört null im Rugby.
Ja, und okay.
Ich würde mich persönlich freuen, wenn das
im Nachhinein,
wirklich noch im Nachhinein wird. Bestraft wird und deutlich. Und Xander Ferguson ist jemand, der nicht böse oder so ist, aber er hatte schon eine rote Karte in den Six Nations für einen Cleanout. Also das heißt, dass er hat schon irgendwie, wenn du vor diesen Committees bist, hast du quasi irgendwie, wie ist deine Vergangenheit und so. Und er hat schon vielleicht das als auf seinem Record hat zu stehen. Es könnte halt eine große Strafe sein. Also ich würde dafür plädieren, dass es halt eine größere Strafe dafür gibt, wenn das wirklich denn Absicht irgendwie rausstellt. Also ich will es halt nicht unterstreichen, dass es kein oder doch mit Absicht war, aber das war auf jeden Fall keine natürliche Bewegung.
Vielleicht kommt da noch was die Woche. Aber generell stimme ich dir zu.
Ja.
Ja, ansonsten das Spiel, ich meine, Schottland wahrscheinlich verdient gewonnen, würde ich sagen. Australien enttäuscht. Hamish Watson, Spieler des Spiels, verdient, denke ich, durch seinen Versuch. Und es gab ein, zwei Szenen. Ich glaube, einmal hat er einen Turnover geholt auf der eigenen 5-Meter-Linie oder kurz davor in der Verteidigung. Und James O'Connor einen wichtigen Straftritt verpasst, was halt auch nicht dazu beiträgt, dass man seinen Coach davon überzeugt, die Startzehn zu werden für die nächsten Monate oder Jahre. Ne? Gerade in solche Spiele, die dann halt mit 2 Punkten Unterschied enden. Ne?
10 ist meines Erachtens halt nicht seine beste Position, also besser dann auf 12 zum Beispiel. Aber gerade auf 10 haben sie so ein bisschen Problemstellung, weil die hat, es könnte halt vielleicht Curtly Beal da stehen, ich weiß halt nicht, aber O'Connor ist für mich nicht der perfekte 10 für Australien.
Ja, ich glaube, es wird noch viele Diskussionen geben, wer wirklich die nächsten Jahre da wirklich die Start-10, wie wir es auch schon bei anderen Mannschaften besprochen haben, aber hier ist es halt noch kritischer, weil ich glaube, hier ist das Gap noch größer zwischen von Quade Coopers Performance zu dann O'Connor. Ja,
Es sind viele, also es gibt immer so eine Sache, es gibt viele Leute, die so als Innenspieler auf 10 stehen können, aber das ist halt nicht so das Maßgeschnittene sozusagen.
Genau. Rhys Hodge hat auch mal 10 gespielt für unter 20 Wallabies oder so, ne? Aber das ist halt auch so ein Utility-Spieler, den man überall dann mal Fullback, mal Wing einsetzen kann.
Matt Temur noch jemand.
Ja, genau. Alle können halt, sind bestimmt 70-80% gut als 10er oder 12er. Aber wer hat wirklich die Position festgenagelt? Und
das Einzige vielleicht, was mich ein bisschen überrascht hat, war der Entscheidungsfähigkeit von den Australiern. Also oft ist die falsche Entscheidung getroffen so ein paar Punkte vertändelt, meines Erachtens. O'Connor, Kicks und Go hat nicht sicher. Und was bei mir so ein bisschen gefehlt hat, war so der Impact von der Bank. Also Skelton kam irgendwie gar nicht ins Spiel so wirklich. McDermott auch nicht. Das sind Leute, also besonders Skelton, wenn er für La Rochelle spielt, das ist extrem impactful, sage ich mal. Mhm. Das hat gefehlt. Und Beal auch, also irgendwie von der Bank kam nicht so die beste Unterstützung.
Das Man hat sich mehr so einen gut. Spark erhofft.
Ne? Ja, und auch so ein bisschen mehr Leadership so von den Jungs hat. Aber ja, es hat seit lange, also wie gesagt, Skelton und zum Beispiel Arnold und solches, die sind relativ neu zurückgekommen. Aber wir werden mal sehen, wie es halt dann in den nächsten Wochen halt geht.
Man muss natürlich sagen, Curtly Beal war jetzt bestimmt ein Jahr. Raus aus den Wallabies, die fliegen halt rüber und dann, der kennt wahrscheinlich auch nicht die Hälfte des Teams, ne? Oder zumindest ein Drittel oder so, weißt du, und ist vielleicht ein bisschen awkward am Anfang, wenn man da wieder reinkommt und also so eine Gemeinschaft und Kultur, das entwickelt sich ja auch über Zeit und nicht mal so am Wochenende oder so, ne? Und auch Will Skelton ist jetzt auch schon, glaube ich, ewig her, dass der mal gespielt hat für die Wallabies. Ne, und dann gibt es halt eine ganz neue Backrow, also Leute, die noch nie vorher gekannt haben. Weiß nicht, schwierig. Ist der Höhenflug von Australien, 5 Spiele in Folge, ist beendet.
Ja. Schauen wir mal ein bisschen auf die Zukunft. Also 13. November, Samstag, geht Italien gegen Argentinien, Schottland, Südafrika, Irland, Neuseeland und England, Australien. Dann am Sonntag Frankreich, Georgien und Wales, Fiji. Ohne das vorwegzunehmen, die Highlights-Spiele sind dann 16.15 Uhr deutsche Zeit, Irland, Neuseeland und dann 18.30 Uhr. England, Australien, ist ein bisschen unfair. Schottland, Südafrika um 14 Uhr, sollte auch ein gutes Spiel sein. Worauf freust du dich am meisten?
Ja, jetzt, wo ich es vor mir habe, aber ich werde wahrscheinlich nicht hingehen, nichts angucken können, weil ich zum Geburtstag muss. Ja, Irland, Neuseeland, also wenn ich so drauf gucke, freue ich mich eigentlich am meisten auf England, Australien, weil hassen sich Biers aufs Blut und so, ne? Aber kann sein, wer weiß, ob das nicht so ein dann auch eher enttäuschendes Spiel wird oder so. Deswegen vielleicht wird der Knaller des Spieltags wirklich Irland-Neuseeland, wenn Irland get their shit together, sag ich mal.
Wir bleiben mal gespannt. Kurz einfach zur Gallagher Premiership, weil das läuft noch so parallel, gesehen. Bristol, kann man vielleicht die Highlights anschauen, 1-2 sehr schöne Versuche da. Ein Versuch von Worcester, ähnlich zu den von einem Hagler am Wochenende von Schottland, aber war eher von der Eckspieler wirklich in die Luft geschmissen. Pietau versucht ihn rauszustellen, aber er wirklich fliegt in der Luft mit Beinen hoch und legt es mit einer Hand ab in der Ecke. Also Versuch des Wochenendes ist da mit dem von dem Hagler vom Schottland auf jeden Fall. Ansonsten Leicester Tigers immer noch oben mit dabei. Und man merkt schon, dass wenn die halt Nationalmannschaften da dran sind, beziehungsweise die Spieler fehlen, dass es so ein bisschen, als ob die Karten neu gemischt sind.
Ja, Saracens 34-34 gegen London Irish, ne?
Ja.
Obwohl so viel
haben nicht erwartet.
Ja, genau. Ja, Exeter zu Hause gegen Newcastle verloren. Wow.
Autsch. Aber Exeter gibt halt eigentlich viele Spieler ab in die Nationalmannschaft gerade.
Ja.
Aber war es auf jeden Fall fürs Wochenende. Wir hören uns nächste Woche und hoffentlich mit einem Sieg von Irland natürlich. Aber ansonsten freuen wir uns, dass es so viel Rugby am Wochenende zu schauen gibt. Also wie gesagt, ab 14 Uhr am Samstag geht es halt los bis in die Abendstunde. Also ihr könnt auf jeden Fall das ausbuchen, außer ihr habt Geburtstage zu besuchen. Zum Beispiel. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Big G, vielen Dank, dass du da warst und bis bald wieder bei
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.